ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Berlin bastelt sich eine eigene Schuldenbremse. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Der Berliner Senat hat für den Doppelhaushalt der nächsten beiden Jahre zum ersten Mal Obergrenzen eingezogen. So und so viel bekommen die einzelnen Senatsverwaltungen. Mehr gibt's nicht. Verhandeln ist zwecklos. Noch strenger sparen, das ist die Devise. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Es ist ein neues Verfahren, mit dem Finanzsenator Stefan Evers verhindern will, dass Senatsverwaltungen wünscht dir was spielen. Der CDU-Politiker hofft, dass durch klare finanzielle Obergrenzen in den Fachressorts von vornherein überlegt wird, wofür künftig Geld ausgegeben und wo gestrichen werden sollte, anstatt erstmal so viel wie möglich in einen Haushaltsentwurf reinzuschreiben.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir damit eine klare Orientierung geben und dass wir sozusagen ausgehend von dem, was maximal machbar ist, auch deutlich benennen, in welchem Rahmen sich die Einzelpläne zu bewegen haben.
Denn schon jetzt steht fest, die Spielräume werden enger. Nicht zuletzt, weil die Personalkosten durch höhere Tarifabschlüsse steigen werden. Kritik kommt von der Opposition. Schon jetzt sei klar, dass viele Senatsverwaltungen ihren Haushalt mit diesen Eckwerten nicht werden finanzieren können und die Folgen für die Stadt gravierend seien, teilte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion André Schulze mit. Die Fraktionsvorsitzenden der Linken, Anne Helm und Tobias Schulze, erklärten, erneut fehle es der Koalition an Mut und Kraft, sich einer Diskussion über Prioritäten zu stellen. Sie kürze stattdessen mit dem Rasenmäher. AfD-Fraktionschefin Christine Brinker teilte mit, erst müssten die Ressorts ihre Haushaltsentwürfe einreichen. Dann werde sich zeigen, ob die Eckwerte ein Schritt zu solider Haushaltsplanung waren oder ein Täuschungsmanöver, mit dem Solidität nur simuliert werden sollte. Bis Ostern haben die Senatsverwaltungen jetzt Zeit, ihre Prioritäten zu setzen. Bis zur Sommerpause will der Senat dann den Gesamtentwurf beschließen.
Apropos, die Spielräume werden enger. Der Zentral- und Landesbibliothek zum Beispiel wird so viel Geld gestrichen, dass etwa 30 Stellen wegfallen, Azubis nicht mehr übernommen werden. Kürzere Öffnungszeiten sind die Folge. Wer denkt, nur Berlin ist mit Graffitis und Stickern zugepflastert, der war noch nicht in Bad Liebenwerda. Die Fans von Energie Cottbus und Dynamo Dresden tragen ihre Rivalität nach jedem Spieltag in der dritten Fußballliga vor allem mit Spraydosen aus. RBB-Reporter Dirk Schneider.
Das Bahnhofsgebäude von Bad Liebenwerda ist mit Energiesprüchen besprüht. Am Einkaufszentrum prangen dagegen Dynamo-Slogans. Die Einwohner der Kurstadt sind genervt.
Das ist eine Schweinerei, dass solche Werke überhaupt beschmiert werden. Also ich finde das unmöglich, dass das so hingenommen wird.
Deshalb finde ich das furchtbar, wenn ich da irgendwo rumschmiere, wo es nicht hingehört.
Auch der ehrenamtliche Bürgermeister Johannes Berger ist sauer. Die Schmierereien belasten den ohnehin eng gestrickten Haushalt.
Also 5.000, 6.000, 7.000 Euro, das geht schon in die Kosten.
Kleine Kritzeleien oder einzelne Aufkleber zeigt Berger schon gar nicht mehr an. Sollte er aber, ermuntert die Polizei. Nur dann kann sie aktiv werden und ermitteln, sagt der Sprecher der Direktion Süd, Sascha Erler.
Ja, die Aufklärungsquote liegt ungefähr zwischen 10% und 14%. Das klingt erstmal nicht viel, aber ich erlebe es tatsächlich im täglichen Gebrauch auch, dass wir Täter bei frischer Tat ertappen. Und wenn wir einen Hinweis bekommen, gehen wir dem natürlich nach.
Bürgermeister Johannes Berger selbst kann wenig gegen die Schmierfinken machen. Verbote oder Videoüberwachung hält er für wenig erfolgversprechend.
Nur der Appell bleibt uns. Lass bitte das sein. Wir sind eine Kurstadt. Wir haben hunderte von Gästen im Wechsel. Und das ist ein Aushängeschild in Elbe-Elster. Bitte, Finger weg.
Das sagt der Bürgermeister von Bad Liebenwerda, Johannes Berger. Die Marienkirche am Alexanderplatz in Berlin war heute voll. Es war Besuch aus Brandenburg da. 1000 Schüler, Lehrer und Eltern haben das Themenjahr der evangelischen Schulen eröffnet. Mit Hip-Hop. Demokratie und Vielfalt ist das Oberthema. In der Schule, vor allem aber auch außerhalb. RBB-Reporterin Elke Bader.
Ihre Gedanken zu Demokratie und Vielfalt wollen die Schüler in verschiedenen Projekten umsetzen. Schüler der evangelischen Grundschule in Frankfurt werden mit den Oderhähnen ein Kabarettstück erarbeiten. Die Wriezner Schüler wollen Kunstobjekte mit der Galerie Blunk in Wriezen entwickeln.
Die dann auch eine Weile ausgestellt sind in der Galerie und dann prämiert werden am Ende.
Sagt die Elternsprecherin der evangelischen Johanniterschulen in Wriezen, Charlotte Martens. So werden Demokratie und Vielfalt vielerorts sichtbar. Das ist ein wichtiges Zeichen, findet die Elternsprecherin.
Die Zahlen der AfD sind ja hier besonders hoch. Da ist es uns umso wichtiger, immer wieder zu sagen, wir bleiben offen, wir grenzen niemanden aus und wir bleiben gesprächsbereit.
Ja, und an dieser Stelle sei noch einmal das Ergebnis der U18-Wahl eingeflochten, über das wir gestern schon berichtet haben. In Brandenburg lag die AfD bei den Jugendlichen mit fast 36% an Platz 1. Bundesweit war es die Linke, auch in Berlin.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sie ist die zurzeit bekannteste Ausbrecherin Deutschlands, Elchkuh Olga. Kurz vor Weihnachten, gerade in ihrem neuen Zuhause, dem Wildpark Schorfheide, angekommen, da sprang das massige Tier spektakulär über einen rund 3 Meter hohen Zaun und streift seitdem durch Brandenburg. Auch jetzt, rund 2 Monate nach dem Ausbruch, ist Olga immer noch auf freiem Fuß. Befragt nach den Überlebenschancen der Elchkuh in freier Wildbahn, sagt die Betreiberin des Tierparks Schorfheide im Geheiter Folgendes.
Wenn ihre Überlebenschancen schlecht wären, würden sie mich nicht so entspannt sehen. Wir wissen, ich habe also heute das letzte Mal noch mal mit einem Wildbiologen telefoniert. Wir sind uns sehr sicher, dass sie hier allerbeste Bedingungen vorfindet, um überleben zu können. Unsere Elche sind ja aber auch jetzt bei Wind und Wetter und minus 13 Grad heute Morgen draußen. Und denen machen eigentlich diese tiefen Temperaturen weniger aus als die hohen Temperaturen. Das Schöne war, dass ungefähr vor 4 Wochen einmal Kotproben gefunden wurden und die sahen super aus. Und wenn unsere Tiere einen gesunden Kot haben, dann wissen wir immer, ist alles in Ordnung. Und da war man natürlich sehr froh, dass wir das auch bei Olga sehen konnten. Und da sind wir uns schon sehr einig, dass die einfach hier extrem gute Chancen hat, klarzukommen.
Für Imke Heiter ist es immer noch ein Wunder, wie die 200 Kilogramm schwere Elchkuh die meterhohen Zäune überwinden konnte. Das Tier war aus einem Park in Dänemark nach Deutschland gekommen. Kaum hatten die Beruhigungsmittel für den Transport nachgelassen, nutzte es die Gelegenheit für den Sprung in die Freiheit.
Otti, 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 Otti kommt! Ich habe ein ganz tolles Frühstück für euch mitgebracht.
Das Leben auf dem über 100 Hektar großen Wildparkgelände muss auch ohne Olga weitergehen. Imke Heiter ruft die Fischotter zum Frühstücksbuffet.
So ein Otter frisst so viel wie ein Wolf auch frisst oder ein Luchs. Die haben halt einen sehr hohen Stoffwechsel und brauchen dringend jeden Tag viel tierische Nahrung. Mit Obst und Gemüse braucht man dem Fischotter nicht kommen.
365 Tage im Jahr lässt sich im Tierpark Schorfheide das Leben von vielen Wildtieren beobachten. Luchse gibt es hier zu sehen, aber auch das ausgestorben geglaubte Wollschwein wird wieder gezüchtet. Genauso wie die Wiesente, alles Tiere, die in der Brandenburger Wildnis einst in großer Zahl zu Hause waren.
Wir haben also von Anfang an gesagt, wir möchten hier nur Tiere zeigen, die früher in Brandenburg heimisch waren oder es heute noch sind. Als wir angefangen haben, zum Beispiel Wölfe zu zeigen, 1998 hatten wir in Brandenburg noch keine. Als wir angefangen haben, Elche zu zeigen bei uns im Wildpark, hatten wir die draußen auch noch nicht wieder. Wir haben also alle Tiere hier, die es früher wirklich gab oder eben auch in Zukunft vielleicht auch wieder geben wird, wie die Luchse. Und deswegen legen wir großen Wert auf einheimische Tierarten, weil wir wollen, dass die Leute einfach auch ganz viel was über die einheimischen Tiere lernen und man genau das lernt über die Tiere, die da draußen vor der Tür rumrennen, wo man gerade wohnt.
Und so wohnt wohl jetzt auch Elchkuh Olga nach ihrem lässigen Sprung über den Zaun irgendwo da draußen. Gemeinsam übrigens mit ein paar wilden Elchbullen, die wohl aus Osteuropa eingewandert sind, erzählt Imke Heiter.
Der bekannt ist, am nächsten ist ungefähr eine Luftlinie von 30 Kilometern. Der ist so in dem Bereich Britzgolzow unterwegs. Auch Richtung polnische Grenze wird ein Elch regelmäßig gesehen. Und das sind eben auch alles Entfernungen, die für so ein Elch nicht wirklich weit, weit sind. Ne?
Sollte Olga nicht mehr eingefangen werden, könnte auch sie den Status eines Wildtieres bekommen und weiter in Freiheit leben. Und dann kann es auch durchaus sein, dass Olga ganz tatkräftig dafür sorgt, dass Elchnachwuchs in den weiten Brandenburgs bald wieder ein Thema wird.
Das war der Tag mit Irina Grabowski.
Sie haben Lust auf geheime True Crime Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 3 Staffeln finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.